SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zu Platz 2 und zum Booker-Preisträger aus dem Jahre 2023. Das Lied des Propheten heißt der neue Roman von Paul Lynch, der in deutscher Übersetzung von Eike Schönfeld im Klett-Cotta Verlag erschienen ist. Paul Lynch ist 1977 in Dublin geboren und in Irland spielt der Roman auch. Martin Ebel, geschildert wird eine nahe und doch eben auch beängstigende Zukunft. Wovon handelt denn diese politische Dystopie?
Ja, Dystopie ist genau das Wort. Paul Lynch stellt sich vor, wie Irland sich verändern könnte, wenn eine rechtspopulistische Bewegung die Wahlen gewinnt, die absolute Mehrheit bekommt und dieses Land gründlich verändert. Immer autokratischer regiert, mit Notverordnungen Grundrechte außer Kraft setzt, durchaus mit Zustimmung eines Teils der Bevölkerung, immer mehr Unterdrückungsmechanismen in Gang setzt, Gewerkschaftler verhaftet, Anwälte einschüchtert und das Land also einem faschistischen Regime unterwirft. Das Ganze erlebt die Hauptfigur dieses Romans, Eilish, eine Mikrobiologin, vierfache Mutter. Ihr Mann ist Gewerkschaftssekretär der Lehrergewerkschaft. Der gerät am Anfang schon in die Mühlen dieses Regimes, verschwindet, wird verhaftet. Man weiß nicht genau, wo er abgeblieben ist. Und diese Eilish versucht jetzt, mit dem sich ständig verändernden Druck fertig zu werden, ihre Familie zu beschützen, den Alltag zu bewältigen und vor allem im Kopf zurechtzukommen, weil sie im Kopf eigentlich immer noch das Bewusstsein hat, wie funktioniert ein normaler Alltag, ein normaler Staat, ein normales Rechtssystem. Und die Wirklichkeit verschiebt sich aber in einem fort. Und das wird geschildert in einer atemlosen Sprache. Also wir sind in ihrer Welt, in ihrer Perspektive, in ihrer Gegenwart, in ihrem Präsenz wie eingeschlossen und gleichzeitig vorangetrieben von den ständig sich verändernden und auf sie einprasselnden Anforderungen dieses Systems und dieser Welt. Und es ist ein Crescendo eigentlich des Grauens, was Paul Lynch da beschreibt. Also es ist kein leichtes Buch, keine angenehme Lektüre, eine packende, aufwühlende, großartige Lektüre.
Crescendo des Grauens ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Eins sollten wir noch erwähnen, also der Mann ist verhaftet, das haben Sie gesagt. Und jetzt soll auch der Sohn zum Militär eingezogen werden. Der Junge taucht aber unter und dann verschärft sich die Situation von Tag zu Tag. Und damit sind wir bei der Lesestelle aus dem Lied des Propheten von Paul Lynch. Liest nun Dominik Eisele, bitte sehr.
Sie schläft, das Handy am Kissen. Hört in einem Traum sein Phantom klingeln, wacht auf, das stumme Handy in der Hand. Sie steht auf halber Treppe, Ben auf dem Arm, ruft nach seinen Schuhen, als das Handy im Schlafzimmer klingelt. Sie muss es zweimal hören, bis sie es glaubt. Schreit Bailey an, er soll aus dem Weg gehen, drängt sich auf der Treppe an ihm vorbei, sie macht die Schlafzimmertür zu und stellt das Kind ins Bettchen. »Mark«, sagt sie, hört diffuse, leise Musik, Stimmen murmeln, hört langsames Einatmen, dann Ausatmen. Weiß, er hat Angst zu sprechen. Sie will ihn schlagen, ihre Macht über ihn bestätigen. Warum hast du dich so lange nicht gemeldet? Wir waren krank vor Sorge. Carol ist außer sich. Du hattest kein Recht, so von dort wegzugehen, nach allem, was sie für dich getan hat. Das Handy schweigt. Dann lässt er einen Seufzer zu und räuspert sich. Ich dachte, wir sollen keine Namen nennen, aber lassen wir das jetzt mal, Mom, sagt er. Soll ich etwa auflegen? Willst du das? Die Welt ist weggebrochen. Damit auch ihre Wahrnehmung des Zimmers, des Hauses. Sie ist in einem dunklen Raum, spürt nur seinen Atem, spürt den Geist hinter dem Atem, verflucht sich, dass sie ihn zurechtgewiesen hat. Mark, sagt sie, ich bin Krankvorsorge, dir hätte alles Mögliche passieren können. Hör zu, sagt er, es tut mir leid, aber ich kann es nicht. Etwas Festes hat sich gelöst. Ihr Herz rutscht wie Kies. Was kannst du nicht, sagt sie. Worum du mich gebeten hast, weglaufen, das kann ich nicht mehr. Aber was hast du denn vor? Mom, das ist jetzt was anderes. Wie anders denn? Wir hatten doch eine Vereinbarung. Wir haben gesagt, es ist das Beste. Was glaubst du wohl, was passiert, wenn du im Land bleibst und die Behörden entdecken dich? Die stellen dich vor ein Militärgericht ohne jede Öffentlichkeit. Da können sie mit dir machen, was sie wollen. Die sperren dich weg, wie deinen Vater. Sie glaubte, er kaut etwas. hört eine Limonade sprudeln, dann den Mund schlucken. Hör zu, sagt er, ich bin an einem sicheren Ort. Ich will wissen, bei wem du bist. Mom, alles ist gut. Ich verspreche dir, ich bleibe auf diesem Handy in Kontakt. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Sie schließt die Augen. Erinnert sich an ein Gefühl aus einem Traum, wie sie von einem Zimmer ins nächste gelaufen ist und gerufen hat und niemand hat geantwortet. Und wie sie nicht aufwachen konnte, obwohl sie wusste, dass sie träumte. Sie öffnet die Augen und sieht ihre Hand über eine blinde Kluft greifen, die immer breiter wird. Mark, sagt sie, du bist mein Sohn. Bitte komm nach Hause, damit wir das klären können. Ich kann nicht schlafen, wenn du weg bist. Ich habe immer noch einen Rechtsanspruch auf dich. Was für ein Recht soll das denn sein, Mom? Wo es in diesem Land doch gar kein Recht mehr gibt.
Dominik Eisler las aus Das Lied des Propheten von Paul Lynch, erschienen in deutscher Übersetzung von Eike Schönfeld im Klett-Cotta Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Hubert Spiegel, der gehetzte Tonfall der Prosa entspricht in gewisser Weise der inhaltlichen Zuspitzung. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Paul Lynch da beschreibt, werden zunehmend autoritärer, erinnern vielleicht an Zustände, wie sie in Syrien unter Assad gewesen sind. Nur sind wir in der Europäischen Union, wir sind in Irland und man fragt sich zwischendurch, jedenfalls ging es mir schon so, wie plausibel diese Dystopie ist.
Die Frage habe ich mir auf gewisse Weise auch gestellt. Ich habe sie mir nicht mit denselben Worten gestellt. Ich habe sie mir ein bisschen anders gestellt. Ich habe mich nämlich gefragt, wie hätten wir dieses Buch vor 10 Jahren gelesen? Vor 10 Jahren hätten wir wahrscheinlich gesagt, das ist nicht plausibel. Aber ich glaube, dass in den letzten 10 Jahren nicht nur in der EU, an vielen Orten in der Welt Dinge geschehen sind politisch, von denen man früher mit gutem Grund und gutem Glauben sagen konnte, wird nicht passieren, ist unwahrscheinlich, spricht eigentlich alles dagegen, spricht die ganze historische Erfahrung dagegen, dann sind sie aber doch passiert. Was ich damit sagen will, es haben Dinge, die man früher für nicht plausibel gehalten hat, autokratische Systeme in Europa, ein Verbrecher als amerikanischen Präsidenten, und zwar gewählt im Wissen, dass er ein Verbrecher ist. Der hat sich ja nicht hinterher als Verbrecher entpuppt. Also all diese Dinge hätte man ja früher eigentlich ausgeschlossen. Sie haben sich aber ereignet. Paul Lynch geht's aber gar nicht darum, glaube ich, zu sagen, dass das hier vor Irlands Türen steht. Ich glaube, es ist eine wichtige Entscheidung natürlich, wo spielt eine solche Dystopie, an welchem Ort, wenn man den Ort überhaupt konkret benennt. Er hat sich dafür entschieden. Und ich finde, es funktioniert. Und es funktioniert nicht deswegen, weil Irland ein zerrissenes, gespaltenes Land war und ist, weil Irland eine große Gewaltgeschichte hat, historisch gesehen, auch eine Bürgerkriegsgeschichte. Das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Es funktioniert deswegen, weil Paul Lynch überhaupt nicht den Versuch macht, den Zustand, den er beschreibt, historisch herzuleiten. Also er sagt nicht, wie es dazu gekommen ist. Der einzige Hinweis, den wir erhalten, ist, es gibt diese Partei, die macht sich breit und sie agiert mit einer Art Notstandsgesetzgebung. Wie sie das kann, worin der Notstand besteht, erfahren wir gar nicht. Wir sehen nur, was daraus folgt. Und wir sehen, es wird nicht beschrieben, wie man es erwarten könnte, das und das passiert im Parlament, das passiert im Großen und Ganzen im Land. Wir erfahren, was im Land passiert, vermittelt nur über diese Familie, nur über diese eine Familie. Gut, es gibt noch ein paar Figuren rechts und links, Arbeitskollegen, eine Leidensgefährtin, Claire Sexton, deren Mann ist auch verschwunden. Aber ansonsten sehen wir nur die Auswirkungen auf diese Familie. Das hat natürlich, Martin Ebel hat es ja vorhin schon angedeutet, wir werden da reingezwungen. Und das hat natürlich eine große Intensität, das hat etwas sehr Beklemmendes und es hat auch was Klaustrophobisches. Wir kommen da ja als Leser aus dieser Perspektive und aus dieser Familie nicht raus. Und wenn man sich das mal vorstellt, das Land zerfällt, Menschen werden entführt, auch umgebracht, wie man später erfährt. Es herrscht totale Willkür und Rechtlosigkeit. Die Parteileute werden überall hingesteckt, wo sie vorher nicht waren. Andere verlieren ihre Posten, viele verlassen das Land. Also das Land ist in Auflösung begriffen, totale Rechtlosigkeit. Und ab Seite 20 ist die Hauptfigur Eilish eine alleinerziehende Mutter von 4 Kindern. Die sind Molly, Bailey, Ben und Mark. Die sind 12, 14, 16, 17. und Ben ist ein Säugling. Und was das heißt, konkret, bis hin dann zur Flucht und diesen Vorgängen, das wird wirklich sehr, sehr intensiv und sehr hautnah geschildert. Und wie Martin Ebel sagt, es ist harte Kost. Also ich empfehle das sehr zur Lektüre. Aber das ist beklemmend. Das nimmt einen schon mit.
Vielleicht beschäftigen wir uns noch ein bisschen intensiver mit der Ästhetik des Textes. Sie haben ja schon einiges angedeutet, Herr Ebel. Dieses Staccato-Präsens, also das ist zunächst einmal auffällig. Diese Sätze, die schon vom Schriftbild ganz eng aneinander gesetzt sind. Also die Seite ist nahezu absatzlos vollgesetzt mit diesen ja parataktischen Gefügen, die dahinter durch diese ganzen Roman klappern. Was zeichnet die Prosa Ihrer Meinung nach sonst noch aus?
Ja, das Tempo. Also es ist einfach eine Getriebenheit und die Getriebenheit kommt aus der Lage. Also das ergibt sich aus der Situation dieser Frau, die ständig von außen mit neuen Anforderungen überfüllt wird und von innen auch. Also die Kinder, die brauchen ja ständig was. Also die leiden unter der Situation. Die Mutter versucht sie erstmal als normal darzustellen. Also die erlebt ja eine gewisse Schizophrenie. Die muss den Kindern sagen, ja, wann kommt denn der Vater wieder? Ja, der ist jetzt gerade mal auf der... Also sie muss dann immer was erfinden, um die Situation wieder zurechtzurücken. Also Anforderungen von innen, von außen und sie mittendrin. Und das führt alleinerziehende Mütter von 4 Kindern haben immer Stress. Aber sie hat jetzt in dieser Situation nochmal erheblichen Zusatzstress. Also es ist eine Stressprosa, so würde ich das vielleicht nennen.
Stressprosa, das gefällt mir. Ja. Wobei man vielleicht dann doch noch mal ein bisschen genauer diese Sätze anschauen sollte. Der Text kippt ja ab und zu auch so vom Alltäglichen ins Symbolisch-Metaphorische. Und das geht, wie ich finde, mit auffälligen Adjektivreihungen einher. Also da ist dann von tosender Abstraktion die Rede, von einem wummernden Dröhnen oder einer erschütternden Stille. Hat da der Lektor versagt? Da muss er tief durchatmen.
Ja, weil das keine einfache Frage ist. Also auf den ersten Blick würde ich sagen, ja klar, natürlich hat der Lektor versagt. Das ist ein solches Metaphern und auch ja, Adjektivgewitter. Da sind so viele Lyrismen drin, gerade in den Naturschilderungen. Aber diese Naturschilderungen haben ja auch eine Funktion. Und auch diese Adjektive haben eine Funktion. Ich glaube, dass man schon auf das eine oder andere ganz gut verzichten könnte. Aber das ist für den Roman schon relativ wichtig. Ich würde nicht sagen, dass er das braucht. Nicht unbedingt. Man kann sich auch vorstellen, dass das alles ganz straight realistisch erzählt wird. Derselben Atemlosigkeit, mit derselben Spannung, mit derselben Gnadenlosigkeit. Aber es wäre ein anderes Buch. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum macht er das? Warum diese Himmelsbeschreibungen? Warum die Beschreibung von dem Laub, das sich färbt, das auf dem Boden liegt, in das der Wind greift? Also wirklich Lyrismen. Warum macht er das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Zunächst einmal, ja, weil das ihre Perspektive ist, weil sie so auf die Welt um sich herum blickt. Aber es hat natürlich für den Leser, für den Rezipienten die Funktion, das sind winzige, retardierende Momente. Winzige Momente, in denen dieser gnadenlose Ereignisstrom unterbrochen wird. In dem das, was gerade um sie herum an Kräften wirksam ist, für Momente außer Kraft gesetzt ist. Und deswegen glaube ich, ja, das eine oder andere Adjektiv ist sicherlich überflüssig, auch schief. Es sind auch wirklich echt schiefe Adjektive. Und Eike Schönfeld ist einer der tollsten Übersetzer, die wir haben. Ich habe es jetzt mit dem Original nicht verglichen, aber bei der einen oder anderen Stelle habe ich auch gedacht, naja, war da vielleicht auch ein bisschen Zeitdruck im Spiel, Booker Prize letztes Jahr. Also sowas spielt ja auch manchmal eine Rolle und die armen Übersetzer, denen sitzt dann der Verlag im Nacken. Wir wollen das Buch so schnell wie möglich auf Deutsch rausbringen. Geschenkt. Also ich glaube, dass der Vorwurf zu viel davon schon gerechtfertigt ist, aber es hat eine Funktion. Also die macht den Charakter des Buches doch auch, glaube ich, aus. Mit aus.
Die Natur ist halt noch nicht erfasst von dieser neuen Partei und ihren Geheimpolizeien. Also daran hält sie sich fest. Das wäre jetzt meine Erklärung.
Trotzdem würde ich nochmal nachhaken wollen. Und zwar, man hat ja schon, sagen wir mal, auf Seite, sagen wir mal 86 spätestens, das Gefühl, jetzt habe ich es verstanden. Okay, da gibt es einen faschistischen Staat und das ist grauenhaft und es geht aber irgendwie immer so weiter. Und dann ist die Frage, ob sich das nicht erschöpft, inhaltlich wie auch sprachlich.
Nein, das erschöpft sich nicht. Das ist ein Crescendo, was sich erstaunlicherweise immer weiter steigert. Also ich will jetzt gar nicht über Einzelheiten reden. Da passieren wirklich überraschend neue, schreckliche Dinge. Also man muss sagen, der Autor musste nichts erfinden. Er hat natürlich alles für Irland erfunden, aber alles, was da passiert, konnte er sich aus verschiedenen anderen Ländern einfach zusammensuchen. Das sind Dinge, die sind in Hongkong ähnlich passiert oder in Weißrussland oder in Syrien oder sowas. Das ist wirklich ein Konglomerat des Grauens. Und dann kommt ja am Schluss, als sie sich dann endlich entscheidet zu fliehen, das ist ja nochmal ein ganz eigener Teil, diese Fluchtgeschichte. Ja? Und das, finde ich, ist jetzt für mitteleuropäische Leser, ist es nochmal eine ganz andere Perspektive, zu erleben, wie jemand aus Irland flieht und was das für Schwierigkeiten mit sich bringt. Also wie man da bestechen muss und was dann noch an anderen Dingen von einem verlangt wird, bis man dann endlich am Ufer ist, um dann nach England zu kommen. Aber von der ganz anderen Seite eben, nicht von Frankreich aus.
Carsten Otte hat ja die Seite 86 genannt. Also da merkt er, wie der Hase läuft. Ich habe dann mal geguckt, was passiert denn auf Seite 86. Und auf Seite 86 ist Eilish bei einer, ich glaube, Cousine auf der Hochzeitsfeier. Sie weiß nicht, was sie erwartet, sie kennt den Bräutigam nicht und dann kommt sie dahin und denkt, sie ist im Kreise ihrer Verwandten. Und sie hat einen, ich glaube, einen weißen Schal. Und dieser weiße Schal ist mittlerweile, hat sich recht früh eine Widerstandsbewegung entwickelt. Und der Auslöser dafür ist, dass Schüler Parolen geschrieben haben an die Wände der Schule. Der Rektor hat die Partei informiert, die Partei hat die Geheimpolizei geholt und die Geheimpolizei hat 4 Kinder, 14 vielleicht oder so, glaube ich, weiß nicht genau, ob es genannt wird, einfach einkassiert. Am Ende sind die auch tot, die Kinder. Das ist schon alles sehr drastisch. Und sie trägt diesen Schal als Erkennungszeichen, ich bin gegen das Regime, kommt zu dieser Hochzeit und der Bräutigam ist ein Parteimann. Und dann weiß sie nicht mehr, was sie von ihrer Familie halten soll und sie denkt sich, wieso habe ich, Idiotin, diesen Schal umgemacht? Und auch darum geht es in diesem Buch. Sie muss ständig Entscheidungen treffen und sie trifft ganz oft die falsche Entscheidung. Und das finde ich interessant. Wieso sind diese Entscheidungen falsch? Sie sind falsch, weil sie auf einem Wertesystem beruhen, das durch die Ereignisse außer Kraft gesetzt ist. Aber dieser Prozess, das zu erkennen, meine Werte sind zwar die richtigen, aber in dieser Situation sind sie höchst gefährlich und sie sind vielleicht sogar dumm. Ich bin dumm, wenn ich mich so verhalte. Also diese Entscheidungen zu treffen, sich Fehler einzugestehen, sich zu überlegen, was ziehe ich denn jetzt für Konsequenzen für die nächste Entscheidung? Was mache ich dann? Stehe ich da wieder zu meinen Werten oder bleiben, gehen, ducken, reden? Also diese ganz grundsätzlichen Entscheidungen, die werden ja permanent von ihr verlangt und von ihr auch permanent dann getroffen und anschließend reflektiert. Und das, finde ich, macht auch den Reiz dieses Buches aus. Klar wissen wir, ich habe das schon verstanden, was teilt das auch, wir wissen einfach sehr viel, aber das ist Oberfläche im Vergleich zu dem, wie wir hier hereingezogen werden in diese Situation.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Das Lied des Propheten von Paul Inch ist in deutscher Übersetzung von Eike Schönfeld im Klett-Cotta Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Januar. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de. Im gut sortierten Buchhandel liegen die Bestenlistenflyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern aus. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute Abend in Karlsruhe zu Gast Martin Ebel und Hubert Spiegel. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.